Kita Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
Hallo bei einer neuen Ausgabe vom Kita Radio. Mein Name ist Caroline Engel und wir beschäftigen uns heute im weitesten Sinne mit einem Phänomen, das leider mittlerweile zur Realität in Deutschland gehört. Offener Antisemitismus, Judenhass und antijüdische Parolen. Höchste Zeit, sich diesem Hass wirklich in allen gesellschaftlichen Bereichen aktiv entgegenzustellen. Auch in der Erzieherausbildung möchte man junge Pädagoginnen sensibel machen für den Umgang mit Menschen unterschiedlicher Religionen. Sie sollen darüber hinaus auch aufmerksam werden für Situationen, in denen Menschen diskriminiert werden. An der Fachakademie für Sozialpädagogik der Armen Schulschwestern in München hat man sich dieser großen Aufgabe gestellt. Hier wird besonderer Wert auf den interreligiösen Dialog gelegt, damit Vorurteile und Fremdheitsgefühle erst gar nicht entstehen. In dieser Ausgabe vom Kita-Radio hören Sie, wie das gelingen kann und mit wie viel Interesse und Elan sich die ganze Schule dem Austausch mit anderen Religionen widmet.
Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
Wie behandelt man den interreligiösen Dialog als Ausbildungsinhalt? Darüber habe ich mich mit der Schulleiterin der Fachakademie für Sozialpädagogik der Armen Schulschwestern, Schwester Gisela Hörmann, unterhalten. Und von ihr wollte ich wissen, wie diese intensive Auseinandersetzung mit anderen Religionen überhaupt zustande gekommen ist.
Ganz offiziell haben wir ja das Fach Theologie, wo die anderen Religionen auch selbstverständlich behandelt werden. Und wir haben Übungen, also ein Übungsfach. Jede Studierende muss im Lauf der Ausbildung 6 fachpraktische Übungen belegt haben. Jede Schule darf aber selber bestimmen, welche Inhalte praktisch geübt werden. Und im Rahmen dieser Übungen haben wir hier eben dieses Übungsfach interreligiöser Dialog. Und da haben wir dann eine Jahreswochenstunde, also 40 Stunden, um solche Inhalte praktischer Art aufzubereiten.
Sie sagen gerade praktischer Art. Das hört sich schon so danach an, dass man auch wirklich mit den Themen hautnah in Berührung kommt. Was haben Sie da in diesem Schuljahr geplant? Was gibt's für Angebote für die Studierenden?
Wir legen heuer den Schwerpunkt auf die Begegnung mit dem Islam und mit dem Judentum. Wir haben gute Kontakte zur Moschee in Penzberg mit der Frau Gönül Yerli, die dort ja auch die Öffentlichkeitsreferentin ist, die sowohl islamische Religionspädagogik als auch katholische Theologie studiert hat und von daher eine äußerst kompetente Gesprächspartnerin ist. Und mit der jüdischen Gemeinde in München haben wir über die europäische Janusz Korczak Akademie Kontakt zu guten Bildungsreferenten, die sehr dialogbereit sind, sowohl an die Schule kommen oder wir können sie in ihrem Haus an der Blumenstraße in München besuchen und haben auch dort schon eine Exkursion gemacht. Und selbstverständlich steht dann auch eine Synagogenführung auf dem Programm. Geplant ist auch im Ramadan eventuell eine Begegnung mit Muslimen beim Fastenbrechen. Genauso auch nützen wir die kulturpädagogischen Angebote unserer Stadt. Wir hatten letzte Woche die Schauburg da mit einem mobilen Theater mit dem Titel »Ein deutsches Mädchen«. Auch das sensibilisiert für radikale oder fundamentalistische Strömungen in der Gesellschaft. Insofern ist es uns wirklich ein Schwerpunkt, das von verschiedenen Fächern mitgetragen wird.
Müssen die Schülerinnen dann auch Prüfungen bestehen danach oder ist es jetzt einfach nur fürs gute Gefühl?
Nachdem es wirklich ein Fach ist, das die Studierenden belegen, sind auch Leistungsnachweise zu erbringen, jedoch nicht in der klassischen Klausur über Theoriestoff, sondern wir haben eingeführt, dass jede unserer Veranstaltungen von jeweils 2 Studierenden gründlich dokumentiert wird. Und die sind ja sehr unterschiedlich. Ob wir jetzt eine Autorenlesung mit Bernd Sucher haben, da war viel Gespräch danach, und das dann zu dokumentieren, welche Themen wurden angesprochen und was waren seine Beiträge, das sind durchaus Leistungen, die erhoben werden und die auch bewertbar sind. Oder wenn wir eben in der Janusz Korczak Akademie sind, dass 2 mitdokumentieren, mit welchen Methoden wurden welche Inhalte vermittelt und wie lief das Gespräch und wer sind unsere Kontaktpartner. Denn das ist ja später auch interessant, solche Referenten und Institutionen, die Adressen und die Namen zu haben, wenn sich was ergibt, wo man da später in Praxis auch auf diese Kontakte zurückgreifen will. Also insofern findet man da unendlich viele und auch kreative Möglichkeiten zu dokumentieren und festzuhalten, was festhaltenswert ist.
Und bei der Exkursion zur Janusz Korczak Akademie, da durfte ich dabei sein. Und wie das dort abgelaufen ist, da hören wir doch jetzt mal rein. Die Räumlichkeiten der Europäischen Janusz Korczak Akademie befinden sich eher versteckt in einem unscheinbaren Haus in der Blumenstraße. Vielleicht auch ein Sicherheitsaspekt in diesen Tagen. Mit ihrer Arbeit und ihren Angeboten will die Akademie sich aber keineswegs verstecken, wie mir Jonas Marges von der Akademie erklärt.
Wir arbeiten in unserer Akademie als eine offene jüdische Bildungseinrichtung. Das heißt, wir adressieren die breite Gesellschaft und wir haben dafür verschiedene Bildungsformate, die wir ausgearbeitet haben. Wir werden heute das Bildungsformat Schatztruhe Judaica ausarbeiten. Das war unser allererstes Bildungsformat und heute wird die Miriam sozusagen unsere Schatztruhe Judaica den Schülerinnen präsentieren und wird ihnen anhand von den Judaica das Judentum näher bringen. Das heißt, das ist eine Art Anknüpfungspunkt. Jeder einzelne Gegenstand steht für etwas Bestimmtes im religiösen oder auch im kulturellen Leben. Und dabei wird es auch nicht nur um die Judaica gehen, sondern auch um das Erleben mit allen Sinnen. Das heißt, es wird auch eine Verkostung geben mit koscheren Lebensmitteln. Und am Ende gibt es auch noch einen Quiz und einen Begegnungsteil, denn es ist uns in der Akademie wichtig, nicht über, sondern mit Juden zu sprechen.
Dem Mitarbeiter, der selbst aus einem pädagogischen Beruf kommt, liegt viel daran, dass junge Menschen und heute eben auch speziell die Studierenden der Fachakademie die Möglichkeit bekommen, das Judentum kennenzulernen und vor allem auch mit Jüdinnen und Juden ins Gespräch zu kommen.
Es ist sehr wichtig, dass man vor allem in einer sehr diversen Gesellschaft, wie wir sie heute sind, auch lernt, was diese diversen Milieus denn genau prägt. Und zwar, indem man mit den Menschen spricht. Das heißt, diese Kompetenz, wir haben in der Radikalisierungsprävention tatsächlich nochmal den Begriff Ambiguitätstoleranz, also das Aushalten von etwas, was man vielleicht nicht ganz versteht oder nachvollziehen kann. Dieser Skill, den kann man bei uns thematisieren, aber nicht nur das. Es ist ja oft so, dass das Judentum etwas wahrgenommen Fremdes ist. Also man denkt, man kennt das irgendwie nicht, diese wahrgenommene Barriere wollen wir heute ein bisschen brechen und den jungen Studierenden zeigen, was sie bei uns kennenlernen können.
Und so sind die Studierenden dann tatsächlich mit der Judaica-Expertin Miriam Wynokrat schon mittendrin in dem abwechslungsreichen Programm rund um jüdische Bräuche, Gegenstände und Besonderheiten, wie zum Beispiel dem jüdischen Kalender.
Alle 2 bis 3 Jahre haben wir ein Schaltjahr, und zwar nicht mit einem extra Tag, sondern mit einem ganzen extra Monat. Zum Beispiel jetzt, also dieses jüdische Jahr, das Jahr ist 5784, ist ein Schaltjahr. Die Monate heißen auch anders. In den Schaltjahren gibt es 2 Monate, die Adar heißen. Der eine heißt Adar 1, der andere Adar 2. Nicht besonders kreativ, aber zielführend.
Natürlich dürfen die Jugendlichen auch selbst aktiv werden. Zum Beispiel gilt es, die ausgestellten jüdischen Gegenstände, die sogenannten Judaica, genauer kennenzulernen. Anfassen ist dabei ausdrücklich erlaubt. Mithilfe einer kleinen Internetrecherche gelingt es dann, herauszufinden, was es denn so auf sich hat mit Gegenständen wie zum Beispiel einer Kippa, einem Schabbatleuchter oder einer Matzah-Decke. Sowohl den Studierenden als auch der Dozentin Schwester Gisela gelingt es, immer wieder auch Parallelen zu ihrer eigenen Religion zu ziehen.
Ich hatte die Matzah-Decke. Ich habe herausgefunden, dass Matzah dieses ungesäuerte Brot eben ist und dass das eben traditionell am Pessachfest gegessen wird. Ich schätze, dass es dann da besonders hergenommen wird. Und mich hat es auch ein bisschen an unsere Osterkörbel erinnert. Da hat man ja auch manchmal so ein besticktes Deckchen irgendwie drin.
Dieses Talit Katan ist ein Unterhemd, das die Jungen und die Männer tragen. Die Quasten da unten dran erinnern mit ihren Fäden und Knoten an die 613 Geh- und Verbote im Judentum. Aus der eigenen Religion, weit entfernt, ist mir nur eingefallen, dass unsere Priester im Gottesdienst eine Albe unter dem Messgewand oder unter der Stola tragen. Also auch eine Art Untergewand beim Gebet.
Für viele der Jugendlichen ist, trotz intensiver Beschäftigung im Unterricht, das Judentum eine Religion, mit der sie in ihrem Alltag kaum Berührungspunkte haben.
Also ich hatte noch gar keine so Berührungspunkte mit dem Judentum und für mich war eigentlich alles neu, also vor allem die Gegenstände, die wohl im Judentum wichtig sind. da habe ich jetzt nicht so viel gekannt. Für mich war das alles noch ganz neu, aber halt auch irgendwie spannend, da so tief einzutauchen in das Thema Judentum.
Ja, ich hatte vor den Projekten auch keine Berührungspunkte mit jetzt Menschen, die dem Judentum angehören. Und ich bin mir nicht sicher, woran es liegt. Ich glaube, vielleicht habe ich mehr darauf geachtet. Aber ich war letztens zusammen mit einer Freundin und ihrer Freundin unterwegs und die hatte auch eine Kette mit dem Davidstern um den Hals. Und ich habe sie auch davor schon mal gesehen. Und ich glaube, dadurch, dass wir uns so viel damit befassen, habe ich jetzt mehr darauf geachtet.
Zurück zu meinem Gespräch mit der Schulleiterin der Fachakademie, Schwester Gisela Hörmann. Ich möchte von ihr wissen, wie ihr Eindruck von dem Vorwissen der Studierenden ist, gerade wenn es um das Judentum geht.
Natürlich haben die alle im Unterricht mal in der Schule vorher irgendwas über Judentum und die fünf Säulen des Islam gelernt. Aber darüber hinaus ist wirklich fast nichts da. Vor allem mit dem Judentum, und das ist vielleicht auch nicht verwunderlich, wenn da so circa 200.000 in Deutschland leben, bei 83 Millionen, wann begegnet man da schon jemanden, der sich auch outet, sodass ich erfahre, das ist ein Jude? Also die wenigsten hatten gerade mit der jüdischen Religion vorher Bezugspunkte. Und eigentlich hat die Klasse mich selber draufgebracht, diesen Schwerpunkt zu setzen, weil die letztes Jahr einen Film gedreht haben im Fach Politik und Gesellschaft über Antisemitismus. Und das war ein Auslöser. Mit diesem Film haben sie auch einen Preis gewonnen. Und die Preisverleihung fand im Münchner jüdischen Gymnasium statt, in dem Helene-Habermann-Gymnasium. Ein Gymnasium für jüdische Kinder und Jugendliche. Und dann der Gedanke, ja, wie leben denn junge Juden und Jüdinnen hier in München, hier in Deutschland? Das war für die meisten vorher noch gar keine Frage. Und von daher war diese Begegnung, diese Preisverleihung in diesem Gymnasium der Ausschlag zu der Entscheidung, diesen Schwerpunkt heuer zu setzen.
Wie wichtig ist es für Sie, dass eben auch junge Pädagoginnen mit der jüdischen Kultur, natürlich auch mit der muslimischen Kultur in Kontakt sind? Haben Sie da eine besondere Verantwortung als Pädagogen, dass Sie sich da auskennen?
Ich denke sogar in zweierlei Hinsicht eine besondere Verantwortung. Als Pädagogen und Pädagoginnen sollen sie auf jeden Fall sensibel sein für die Situation und auch dann die Bedarfe von Angehörigen einer Minderheit, denke ich, gilt allgemein und speziell auch für Juden und Jüdinnen. Und zum anderen, weil wir als katholische Schule, die meisten unserer Studierenden mit christlichem Hintergrund ja da sind, ist es für mich ein besonders wichtiger Auftrag, auch die Angehörigen anderer Religionen zu stärken, Kinder, Jugendliche zu begleiten in ihrer eigenen religiösen Identität und wo man Diskriminierung wahrnimmt, da ganz klar dagegen einzutreten oder dafür einzutreten, dass eben keine Diskriminierung stattfindet. Und das beginnt bei irgendwelchen Judenwitzen von Jugendlichen, die nicht wissen, was sie sagen. Und viele nehmen das aber nicht so wahr, wenn man sich vorher nicht damit auseinandersetzt. Wenn ich dafür sensibilisiert bin, werde ich das nicht einfach so dulden. Oder wenigstens einen Weg suchen, wo kann ich, wenn das meine Jugendlichen einer von mir aus Heimgruppe sind, wie kann ich das ins Gespräch bringen, dass das ein absolutes No-Go ist. Und diese Sensibilisierung ist mir sowohl als Christ und als Pädagogin wichtig.
Das ist das, was Sie Ihren Studierenden mitgeben wollen. Ich glaube auch gerade als Pädagoginnen mit einem katholischen Hintergrund ist es schön, wenn man aus seiner eigenen Religiosität heraus auch das Verständnis für andere Religionen dann an den Tag legt. Das ist, glaube ich, auch ein Vorteil, den man da auch mit sich bringt. Wenn Sie sich jetzt Ihre eigene Schule anschauen, könnten Sie sich vorstellen, dass auch die Fachakademie sich in Zukunft mehr öffnet, vielleicht auch für Studierende anderer Glaubensrichtungen oder auch da fachlich sich was tut?
Es würde mich sehr, sehr reizen, auch wenn es rein schulorganisatorisch als sehr kleine, einzügige Schule gar nicht so einfach ist. Im Moment sind wir, glaube ich, fast zu klein als Schule dafür, aber vielleicht tun sich noch Wege auf. Ich bin auf jeden Fall schon froh, dass wir regelmäßig, zum Beispiel die Frau Gönel-Järli, heuer 6-mal im Jahr für einen Nachmittag da haben als Gesprächspartnerin.
Erste Schritte sind gemacht und gerade an Ihrer Fachakademie ist, wie wir jetzt gehört haben, der interreligiöse Dialog ein Thema, dem Sie viel Aufmerksamkeit schenken. Schwester Gisela, vielen Dank für das Gespräch. Ideen, wie die angehenden Erzieherinnen ihr Wissen über andere Religionen auch im pädagogischen Alltag einsetzen können, haben die Jugendlichen schon eine ganze Menge.
Ich glaube, prinzipiell ist es immer gut, wenn die Kinder das selber erleben können. Also sprich, wenn man einfach Einrichtungen besucht, es gibt da ganz viele Möglichkeiten, das mit den Kindern eben zu gestalten und diesen Glauben einfach für die Kinder erfahrbar zu machen und nahbar zu machen. Und dadurch können die Kinder einfach auch was mit dem Glauben verbinden und das einfach auf eigene Weise mit ihren Sinnen erfahren. Zum Beispiel jetzt auch über das Essen oder sowas. Und das macht es für die Kinder einfach leichter, das zu begreifen.
Ja, und dass wir das halt vor allem auch ein bisschen so als Geschenk sehen, dass man zum Beispiel auch die Kinder, wo aus einer anderen Religion kommen, die halt auch mal bestimmte Speisen mitbringen lässt oder auch mal ein Kopftuch in die Mitte legt und sagt, für was das zum Beispiel wichtig ist in der Religion oder wie das auch ausschaut, weil manche ja ganz andere Vorstellungen von so einem Kopftuch haben, damit auch die Kinder schon so Berührungspunkte mit den Religionen kriegen.
Ich finde es nur dann häufig auch gar nicht so ein komplett durchgeplantes pädagogisches Angebot sei, sondern dass es einfach wichtig ist, mit den Kindern in den Austausch zu gehen. Man hat in den allermeisten Fällen unterschiedlichste Religionen in den Gruppen und einfach mal die Kinder selbst erzählen zu lassen und eher die Erfahrungen damit einander mitzuteilen.
Es ist wirklich bemerkenswert, wie sehr sich die jungen Frauen ihrer Verantwortung bewusst sind, wenn es darum geht, den Dialog zwischen den Religionen zu fördern und sich aktiv gegen Vorurteile und Hass zu stellen.
Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man als pädagogische Fachkraft über sämtliche Religionen aufgeklärt ist, um eben auf Sachen zu achten, die eben für die Religion wichtig sind, dass man da aufgeklärt ist und sie einfach auch gut im pädagogischen Alltag mit integrieren kann und diese Vielfalt, die die Religionen ja bieten, damit integrieren kann.
Wir haben ja einen sehr starken Einfluss auf die Kinder und sind ein Vorbild für die. Und ich denke einfach, wenn man das schon vorlebt, wie man das halt sieht mit Judentum, Islam und so weiter, dass die Kinder einfach diese Transparenz erkennen und dann das vielleicht genauso positiv sehen wie wir selbst.
Ich glaube, dadurch, dass wir damit uns beschäftigt haben und auch die Vorurteile kennen, sind wir aufmerksamer geworden. Das heißt, wir können schneller entdecken, wenn sowas in der Einrichtung passiert, bei Kindern oder auch bei Eltern und können dann ins Gespräch gehen oder auch einfach in der Gruppe diese Vorurteile eben auf die Seite nehmen. Da ist eigentlich jedes Alter schon dafür reif, dass man zeigt, dass jeder respektiert und toleriert wird.
Und mit dieser klaren Einstellung der Studierenden gegen Antisemitismus und für den Dialog zwischen den Religionen sind wir auch schon wieder am Ende unserer Ausgabe vom Kita-Radio angelangt. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem wichtigen Thema und wenn Sie wollen, dann hören Sie doch noch rein in unseren dazu passenden Medientipp gleich zum Ende der Sendung. Ich darf mich jetzt schon von Ihnen verabschieden. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal, Ihre Caroline Engel.
Der Kita-Radio Medientipp.
Werte verbinden Religionen. Impulse für die interreligiöse Bildung in der Kita. Wo wohnt Gott? Wie kann er für so viele Menschen auf einmal sorgen? Kinder fragen nach den Zusammenhängen der Welt, nach ihrem Lebenssinn, nach dem Warum und Woher und Wohin. Die Antworten darauf sind schon herausfordernd genug, wenn es um die eigene Kultur geht. In unserer multikulturellen Gesellschaft sollten Fachkräfte aber den sinnklärenden und religiösen Fragen aller Kinder gerecht werden. Mit diesem Buch gelingt es spielerisch, Kindern die Unterschiede, vor allem aber die Gemeinsamkeiten verschiedener Religionen näher zu bringen. So lernen sie Respekt und Toleranz und erfahren von Anfang an, dass es verbindende Werte gibt, die allen Menschen gemeinsam sind. Das Buch Werte verbinden Religionen ist im Herder Verlag erschienen und kostet 15 Euro.
Das war der Kita Radio Medientipp. Mehr Tipps zum Thema gibt's in unserem Kita-Radio-Newsletter. Den bekommen Sie auf kitaradio.de. Die nächste Folge Kita-Radio gibt's kommende Woche Donnerstag ab 19 Uhr im MKR und überall, wo es Podcasts gibt.